Schaltet den Verstärker ein. Die drei Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.
Ist immer noch cool, das Intro zu hören am Anfang, wenn wir mit der Technik hier aufnehmen. Wir sitzen wieder bei Anna.
Ja, und dieses Mal mit der guten Technik, Leute.
Und in einer ganz neuen Welt eigentlich nochmal wieder.
Das ist absolut richtig.
Also, ja, alles neu hier.
Ich bin in den absolut letzten Zügen meiner Renovierungsarbeiten.
Ich hatte mir das, haben wir noch hier nicht angesprochen. Ich hatte irgendwann ganz am Anfang, als Anna umgezogen ist, habe ich mir, hat Anna gesagt, oder haben wir gewettet hier, wann Annas Wohnung soweit ist. Und Anna hat gesagt, für den 1. August, da kannst du dir eine Erinnerung stellen, dann ist die Wohnung so, dass man nicht mehr sieht, dass ich umgezogen bin. Es hat nicht ganz hundertprozentig funktioniert, aber ich finde doch die ja, 2 Wochen Puffer oder so, das ist schon noch, ist schon in Ordnung.
Ist akzeptabel.
Wir sind mit einigen Schwierigkeiten durchgestartet und ich finde, also ich wohnbar war es ja trotzdem. Wohnbar schon, noch nicht ganz fertig, aber wohnbar.
Wohnbar war es schon einen Monat früher eigentlich. Ja. Also von daher, wenn man nach wohnbar geht, dann...
Naja, gut, die ganzen Folgen, die wir schon aufgenommen haben, ist in der Beweis, dass es hier schon wohnbar war.
Ja gut, und Anna hat ja auch schon ein paar Nächte hier verbracht. Also ist jetzt nicht so, dass Anna irgendwie jeden Abend noch nach drüben gegangen ist, sondern Anna auch hier geblieben ist schon. Also von daher spricht schon sehr für wohnbar, würde ich sagen, doch.
Nee, aber jetzt ist es langsam. Jetzt ist es auch mal gut.
Fühlst du dich wohl hier jetzt? Ich glaube ja. Fühlst dich sehr wohl. Das ist schön. Dann lass uns einsteigen in eine Folge, die in Rocky Beach spielt, aber wieder man ganz neue Dinge von Rocky Beach kennenlernt, finde ich. Nämlich die Track Cracker.
Oder Crack Tracker.
Genau.
Oder die Crack Cracker. Man weiß es nicht. Das war ein sehr schöner.
Die Track Crack weiß man noch.
Ja.
Muss auch gemacht werden, ne?
Wäre eigentlich auch eine lustige Folge gewesen.
Oh Gott.
Die war wieder voll mit irgendwelchen Witzen.
Wenn man also Crack Tracker gemacht hätte, also aus Versehen gesagt hätte und dann aber halt wirklich der, ja. Das halt um Drogen handelt. Naja,
lassen wir das. Es ist halt Marco Sonnleitner, das merkt man halt auch wieder. Diese ganze Folge lebt nur von irgendwelchen platten Witzen.
Aber ich ist doch schön.
Das ist auch gut, natürlich.
Zumindest von Anna und mir der Humor.
Es ist halt albern, aber man kann es machen.
Also vor allem Annas Humor. Das ist
ja, auf jeden Fall.
Es fehlte nur noch das Erdbeersenf-Kaugummi.
Oh mein Gott. Wenn das irgendwann nochmal vorkommt, weil irgendjemand sich denkt, oh, jetzt machen wir nochmal ein Special und irgendjemand kaut etwas Senf-Kaugummi. Das wäre nicht so gut, wirklich.
Weiß nicht, was kann man noch mit Senf kombinieren?
Marmelade?
Nee, für eine Frucht. Kiwi-Senf oder sowas.
Boah. Das würde ich langsam nicht mehr probieren, glaube ich.
Ingwer-Senf.
Das wiederum ist dann sehr scharf.
Puh. Nee, ich glaube, ich fände Mango-Senf auch irgendwie gewöhnungsbedürftig, obwohl es ja so Mango-Chutney-Zeugs auch schon durchaus mit scharf gibt, aber das stelle ich mir auch irgendwie eklig vor. Naja.
Widerliche Sachen. Lassen wir das mal lieber.
Ja, Anna hat gesagt damals, sie würde es testen.
Ich würde es testen.
Also von daher, ich weiß nicht. So widerlich scheint es denn ja doch nicht zu sein. Nee, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir sprechen heute über GPS-Gangster und ja, Timo, du hast das Buch dabei, also können wir uns natürlich auch das Cover wieder angucken.
Ich finde es so cool.
Ja.
Es ist so cool. Also ich bin kein großer Fan von so Gelbtönen, aber das ist richtig cool.
Ist ja auch viel Grün dran und so mit so einem Blaustich, also von daher.
Ich finde, es passt halt nicht wirklich zur Handlung, weil sowas halt,
das stimmt.
Ist halt wie Hexenhandy so ein bisschen das Cover.
Ja, das stimmt.
Es kommt halt nicht vor, aber es ist halt trotzdem gelungen. Mhm. Diesem toten Schädel da drauf. Ja.
Ich finde es gut. Also ich finde auch, es trifft schon zwar nicht direkt die Handlung, aber es macht Bock
neugierig.
Aufs Lesen.
Ja, es macht auf jeden Fall neugierig.
Oder Bock aufs Hören, je nachdem.
Ja.
Für beides das gleiche Cover. Du hast ein neues Notizbuch, Timo, und das finde ich, sollten wir auch nochmal kurz besprechen.
Mein neues Notizbuch. Auch von den drei Fragezeichen natürlich. Mit dem wunderschönen Cover der geheimen... Was habe ich den Titel vergessen?
Geheime Treppe. Aber ich finde es auch hinten, guck mal das.
Ja, sehr edel, mit dem Logo und den Fragezeichen.
Fragezeichen sind, ja, die sind cool.
Wird auf jeden Fall hoffentlich langlebig für die nächsten 100, 200 Podcast-Folgen.
Das ist sportlich.
Ja, hat ja 200 Seiten, passt ja.
Für welche Folgen hat dein letztes Notizbuch gereicht?
Boah, ich habe, ich weiß auf jeden Fall, dass ich zwischendurch noch eine Folge auf So-Notizen hatte und namenloser Gegner war dann schon auch in einem neuen, also... wie auch immer viele Folgen wir davor hatten, die haben da reingepasst, aber auf jeden Fall nicht so viele, wie bei Timo wahrscheinlich reinpassen werden. Erstens ist das Buch größer und zweitens schreibt Timo nicht so viel auf.
Eben, ich merke mir halt einfach die Sachen, die wichtig sind.
Ich mache meins immer über mein Handy einfach. Ich weiß, es ist nicht oldschool, nicht so cool, wie ihr es macht.
Weil es am klimaschonendsten, so musst du denken. Am modernsten, am saubersten.
Ja. Naja, aber ich brauche es ja auch für die Cover, die mit,
ja,
mit
das
dem
gut,
Zeichen
klar.
Und so.
Das geht das sowieso.
Nicht. Sagen wir mal, wenn wir jetzt das Fass aufmachen, sind Handys allgemein jetzt nicht so umwelt- und klimafreundlich.
Ja,
also von
gut.
daher. Aber gut, das Fass brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht aufmachen. Lass uns einsteigen in die Folge.
Und Justus will rennen. Das ist unser Einstieg, basically. Und ich war sehr verwirrt.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Justus freiwillig. Na, er schickt dann doch Peter vor.
Ja.
Aber
gewinnen ist einfach wichtiger.
Das merkt man generell. Sie nehmen nämlich am Geocaching-Wettbewerb teil und wollen die Prinzessin retten. Das ist nämlich das Ziel. Und Peter springt dafür sogar extra in den Teich, schafft es aber trotzdem nicht.
Aber wenn man die Folge auch vorher noch nicht gehört hat, ne? Und stell dir vor, das ist die erste Folge von den drei Fragezeichen und du startest ohne Vorwarnung da rein. Oh ja, wir müssen die Prinzessin retten. Oh nein, sie stirbt. Sie ertrinkt.
Bisschen brutal.
Aber vor allen Dingen auch, was für eine Prinzessin und warum, also habe ich jetzt gerade auf ein altes Märchen geklickt oder?
War das drei Fragezeichen oder waren das die alten Märchen von den Grimm-Brüdern mit den drei Fragezeichen-Sprechern? Man weiß es nicht. Na, sie haben es auf jeden Fall nicht geschafft. Ganz, ganz knapp. Und sind trotzdem die Sieger des Kennenlernwettbewerbs, der Track Cracker.
Oder Crack Cracker.
Und man weiß nicht, es wird. Das war auf jeden Fall im Hörspiel eine sehr schöne Szene.
Ja, wo der Rodman-Sohn das erste Mal übernehmen musste.
Benjamin.
Ne, das, ja.
Ich frage mich auch tatsächlich, wie oft der Sprecher das einsprechen musste, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er diese Versprecher so das erste Mal direkt richtig hinbekommen hat.
Sehr geehrte Feste, Gäste.
Ich finde aber auch, also schauspielerisch, was er da macht, finde ich richtig gut, weil man hört, wie sehr er verwirrt ist. Und stellt euch vor, das dann zu spielen, obwohl man eigentlich nicht verwirrt ist, weil man den Text ja vorliegen hat und abliest eigentlich.
Genau.
Das ist schon cool gemacht.
Aber ich fand es merkwürdig, dass der Charakter Benjamin Rodman im Verlauf des Hörspiels ja gar nicht mehr so nervös war, als er noch aufgetaucht ist. Da war der ja ganz normal und konnte auch flüssig reden.
Ja, das hätte ich eigentlich auch cooler gefunden, wenn das so ein bisschen sich durchgezogen hätte.
Das wäre realistischer gewesen. Es war irgendwie so ein, weiß ich nicht, eine Entwicklung innerhalb von 3 Minuten.
Ja, das ist halt der Anfang. Wenn er da auf einer großen Bühne steht und dann die Rede schwingen muss. Er hat es geschafft, irgendwie dann doch. Justus ist auf jeden Fall sehr genervt und sehr niedergeschlagen, dass sie es nicht geschafft haben, obwohl sie gewonnen haben und das nigelnagelneue GPS-Gerät bekommen.
Und nochmal übrigens, ich habe mir noch mitgeschrieben, die Sieger sind tatam, die drei Fragezeichen. Finde ich unfassbar coole Aussage. Auch. Vor allen Dingen, du bist die ganze Zeit aufgeregt und dann bringst du sowas.
Aber auch das war so richtig emotional, so tatam, die drei Fragezeichen.
Okay, gut, weiter im Text.
Ja, Justus ist sehr genervt. Sie kriegen immer das neueste GPS-Gerät. Ich dachte schon, vielleicht nutzen sie das jetzt auch irgendwie im Verlaufe. Haben sie aber nicht. Zumindest nicht, dass man nochmal...
Haben sie schon, aber es wurde halt nicht reingebracht ins Hörspiel. Also, sie musste ja die Koordinaten halt irgendwie finden in den Rätseln.
Und das haben sie, und das haben sie gemacht.
Ja, ja. Im Hörspiel ja auch, das wurde halt nur nicht gesagt, aber es war ja eigentlich die logische Konsequenz.
Ja, ich finde, es wird nicht ganz klar. Also,
man denkt halt, Justus hat das irgendwie im Kopf, diese Koordinaten, dass er irgendwie auswendig weiß, wo was liegt.
Im Hörspiel klingt das so, als
ja, genau. Wird
Justus es einfach aus dem Kopf so, ah ja, das ist ja da logischerweise vom Meer getrennt und hier. Ich finde generell, das ist eine sehr krasse Justus-Folge.
Ja, ich meine, Justus ist ja eh neben der Spur so ein bisschen.
Warum, erfahren wir gleich noch.
Aber er ist halt wirklich stark dabei.
Aber vorher rennt er zum zweiten Mal in dieser Folge und zwar dieses Mal zum Buffet.
Da wiederum werden wir Justus immer hinrennen sehen. Ich glaube, da müssen wir uns selten Sorgen machen.
Ja, und dann
flott.
Und dann reden sie eigentlich sogar schon mit Valerie und da passiert irgendwie was ganz Seltsames. Nämlich Justus sagt, das war ja nur Glück, dass sie das da hingekriegt haben.
Ja,
das ist ja
weil
ganz
er war verlegen, er wusste nicht, was er sagen soll.
Er wusste ja, dass er Valeries Team geschlagen hat und das ist ja für ihn dann...
Ach, er wollte so ein bisschen Gentleman-Style machen, von wegen, ja. Ihr habt nur gewonnen, also wir haben nur gewonnen, weil wir ihr hättet eigentlich gewinnen müssen.
Ja, oder ihr wart genauso gut wie wir, nur wir hatten halt ein bisschen Glück oder so, glaube ich.
Er wollte nicht so böse sein, er wollte eher so ein bisschen gönnerhaft rüberkommen.
Seltsam.
Ja, warum denn wohl? Justus hat sich das sofort, seine Gedanken dann woanders gehabt in der ersten Folge.
Ich finde leider, das merkt man aber oft nicht sehr. Also man merkt es wirklich nur in den Szenen, wo es konkret um Valerie geht. Und am Anfang wird auch kaum drüber geredet. Nur Peter, der sagt, ist wohl so. Und man hört es aber nicht in den Dialogen raus irgendwie. Zwischendurch mal oder so.
Nee, da hat Justus ja wieder nur den Fokus auf Verbrechensbekämpfen. Der kann einfach mal gut trennen. Da hat er jetzt schon üble Erfahrungen gesammelt.
Ja, aber ich finde, man hätte da eigentlich so eine coole Szene noch reinpacken müssen. Ich weiß nicht, ob es die im Buch gab auch oder nicht. Wo irgendwie, keine Ahnung, wie das entstanden ist oder so. Weil die hatten ja vorher kurz geredet. Also irgendwie, dass man da so reingeschubst wird, wie das so, abgelaufen ist vorher.
So ein Best-Friends-Talk, wo die drei einmal so, wo Justus dann sagt, ja, Leute. Also.
Ich weiß nicht, ob Justus sowas sagt. Ich glaube, der ist da nicht so offen, was seine Gefühle angeht.
Ja, aber wenigstens irgendwas, wo es halt auffällt, dass irgendwas ist. Das hätte ich cool gefunden.
Im Verlauf der Folge ja so ein kleines bisschen, wo er sagt, ja, ich gehe mit Valerie alleine sprechen. Aber.
Aber das ist auch wirklich die einzige Szene, wo es noch so ein bisschen auffällt, finde ich.
Ja, sonst ist er halt sehr Justus-mäßig mal wieder.
Na.
So wie immer halt.
Ja, und dann kommt Mrs. Rodman. Und
hat viel zu erzählen.
Wollte gerade sagen.
Die hört gar nicht mehr auf zu reden.
Und erzählt von Captain Skull und dass er Kunstdieb ist und Rätsel immer mit Zeit gibt, die dann gelöst werden müssen, eben mit Koordinaten und wo quasi Cash versteckt werden.
Ja, so ein Zufall aber auch. Die drei Jungs gehen zum ersten Mal in ihrem Leben dahin und schon ist da ein Gangster, der genau mit Koordinaten arbeitet.
Ja, und Geocaching, da denken wir doch alle auch sofort an Verbrechen. Oder?
Ja, hallo, logisch.
Natürlich.
Klar.
Die ganzen Panzerknacker, die haben alle mit Koordinaten da die ganzen Tresore geknackt, weiß man doch.
So, wenn ich Koordinaten höre, denke ich mir auch, das ist aber gefährliches Pflaster dort.
Ich glaube, Mrs. Wortman ist so ein bisschen wie Mrs. Kretschmer. So am Übertreiben die ganze Zeit. Immer sich selbst im Mittelpunkt stellen, alles dramatisieren und halt wirklich nur übertreiben.
Also es ist schon eine Beleidigung, eigentlich jetzt auch für Mrs. Wortman, ne?
Ja, trotzdem.
Wie als mit Mrs. Kretschmer zu vergleichen.
Ja, sie ist nicht so schlimm von ihrer Art, aber so insgesamt von ihrer Sicht ist das schon ähnlich da. Mit dem Hobby, das irgendwie total wichtig ist und alles andere ist dem nachgeordnet.
Der Frauenclub, sag ich nur. Also diese Hochfolgen von Mrs. Kretschmer, da freue ich mich auch schon drauf. Also wenn wir die erleben, wo sie teilweise auch richtig, ja, auch mit ihrem Menschenbild und mit ihrem... ja, mit dem Rollenbild.
Nur die armen Mexikaner und die Iraner.
Ja. nee, aber das ist jetzt nichts für GPS-Gangster. Er erzählt dann und sagt eben, dass das einen schlechten Einfluss auf die Track-Cracker hat, dass Captain Skull gerade unterwegs ist. Und die Jungs sollen jetzt quasi den Fall auflösen und klären, dass eben keiner aus den Reihen der Track-Cracker. Irgendwann werden wir es falsch sagen, ich bin mir ziemlich sicher.
Die Crack-Tracker.
Ich musste auch wirklich so ein paar Mal richtig hinhören und mir den Namen nochmal anhören, um wirklich rauszuhören, wie der jetzt eigentlich richtig ist. Also ich hatte die Versprecher erst gar nicht als falsch identifiziert tatsächlich.
Einfach die Crack-Tracker oder die Track-Tracker.
Ja, ja.
Ich habe auch beim ersten Mal Crack-Tracker aufgeschrieben.
Ja, ich fand es jetzt auch, also ich meine, so absurd, wie manchmal deren Clubnamen da sind, war jetzt irgendwie auch nicht abwegig, ne?
Naja, auf jeden Fall sollen die drei das ganze Thema jetzt angehen und Mrs. Rodman sagt so ein bisschen rätselhaft, sie regelt das mit der Polizei.
Ja.
Fragt man sich, okay, was passiert jetzt? Und dann.
Es passiert sehr viel.
Kommt der Anruf erfahren. Von Inspektor Cotter.
Oh ja.
Und der die Konfrontation hat mit Bob. Gute Laune.
Ich liebe es. Oh mein Gott, das ist wirklich, glaube ich, eine auch von meinen liebsten Bob-Szenen, weil ab da ist so richtig klar, ja. Alle wissen es. Alle wissen, dass Bob immer alle anbaggert.
Ja, selbst Cotter.
Ja. Wie er dann Bob verdächtigt, dass er sich Prescotts Töchterchen geschnappt hätte.
Aber auch die Sekunde, wo Bob halt nicht reagiert. Dieses Bob! Hä?
So ich.
Genau.
Schließt aber auch, eigentlich ist es logisch, weil Peter hat ja Kelly.
Das stimmt.
Das heißt, der wird sich niemand ranmachen. Das andere ist Justus.
Der
also
ist
bitte.
Immer nüchtern, ja. Immer rational.
Also bleibt auch nur noch Bob über. Also von daher ist es auch generell nicht so abwegig. Aber so wie Cotter es fragt, klingt es auch schon sehr nach, ja Bob, wir wissen schon, was Sache ist.
Ich glaube, das ist halt Rocky Beach, das ist halt eine Kleinstadt, da kennt man sich.
Bob hat mittlerweile schon alle durch einmal.
Aber Cotter ist aber auch sehr interessiert an dem eigentlichen Tee. Das kommt dann ein bisschen später, nachdem sie da unten schon mit in der Asservatenkammer war. Aber er ist so richtig so, ja nee, erzähl doch mal. Also, was ist denn jetzt hier?
So richtig so kumpelhaft, so, ah ja, ich will noch ein Gossip mitkriegen hier. Ja. Erzähl mal.
Ja, er hakt auch extra nochmal nach, obwohl er ja eigentlich gerade was zu tun hat.
Ja. Finde ich aber sympathisch. Ja. Also er hat da zwar erst schlechte Laune, aber prinzipiell ist Kotta eigentlich gut drauf hier und ist sehr sympathisch in der Folge. Naja, auf jeden Fall fahren sie dann zu Inspektor Kotta und der sagt, dass Mr. Prescott gesagt hat, die sollen komplett mit in den Fall einbezogen, meine ich da Fragezeichen. Und das liegt daran, weil Prescott offen immer noch auf Mrs. Rodman steht. Und das finde ich schon ein bisschen crazy.
Nach all den Jahren vor allem.
Ja, und dass das öffentlich Thema ist. Also ich meine.
Das auch.
Und dass Kotta das weiß. Warum weiß Kotta sowas?
Ja, weil es öffentlich. Ich sage ja, es
das
ist
weiß
öffentlich
halt jeder.
Halt. Es ist, ja, aber das ist doch.
Also das ist schon ein bisschen peinlich, würde ich
das
sagen.
Das ist so eine Dorflogik auch wieder, ne? Das aber macht schon meinem Hirn auch gar keinen Sinn, dass der lokale Beamter, der irgendwie von der Polizei über mein Privatleben Bescheid wissen würde, überhaupt nur.
Vom Chef?
Genau, vom obersten Polizeipräsidenten gefühlt.
Aber ich finde das generell ein bisschen crazy. Also, das ist doch schon auch fast schon stalkerhaft.
Vor allem, die ist verheiratet und hat einen Sohn, der auch schon erwachsen ist.
Ja.
Mit einem anderen Mann, also dass man da immer noch Gefühle hat. Locker 20 Jahre ist das dann ja schon her.
Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Naja.
Prescott Special Forces.
Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt das Nächste. Da Kotta auch so ein bisschen sarkastisch immer unterwegs. Finde ich gut. Er erzählt, es gibt 3 Verdächtige aus den Reihen der Track Cracker.
Das finde ich krass, auch wie sie das runterbrechen. Habe ich mir jetzt nicht alles nochmal im Detail aufgeschrieben, aber das ist auch wirklich so wieder ein Miss Marple-Moment, den sie da haben. Ja, okay, und dann, die haben aber Alibi und der ist zu jung und die sind auch alle zu jung, also sind jetzt nur noch 5, also eigentlich nur 3.
Bleibt noch Valerie.
Hm.
Bleibt noch Benjamin Rodman, also quasi der Sohn
der
von Mrs. Rodman. Der Cracker.
Ja, der Crack-Cracker.
Der Crack-Tracker.
Ja,
und?
Der Erzfeind von Justus.
Genau.
Josh Wiley. Der auch was von Valerie will.
Von der ist Valerie. Valerie.
Ja,
ich finde, Josh ist aber auch wirklich ein seltsamer Kerl.
Ja, das stimmt. Also, da haben die echt auch einen guten Sprecher für genommen.
Ja, und Justus sucht sich irgendwie immer die aus, die eigentlich.
Immer die komischen. Der hat halt nie eine vernünftige Freundin.
Ja, gut, er hat ja auch nur Liz gehabt.
Ja, die war auch nicht so, also,
naja. Ich wollte gerade sagen, also Liz war an sich noch halbwegs normal, aber die hatte ja genau wie Justus halt einer Klatsche.
Ja, völlig.
Von daher.
Justus hat kein Glück in der Liebe.
Ja, aber dafür Glück im Detektivspielen oder im Detektivsein.
Ja, immerhin etwas. Die Entschädigung dafür.
Ja, und dann.
Arbeiten sie eigentlich schon an dem Fall.
Arbeiten sie am Fall und finden heraus, Mensch, die 5.
Mhm.
Die taucht überall auf.
Die
ist mir am Ende sehr, sehr unwichtig gewesen, leider.
Die 5?
Ja.
Nee, naja, nee.
Na, unwichtig nicht.
Also ich fand auch generell darauf zu kommen seltsam, weil bei 35,5 Grad komme ich jetzt nicht unbedingt darauf, dass die 5 die wichtige Zahl ist.
35,55 und noch wieder. Also wenn
ja, aber da waren auch ganz viele andere 5, wo sie dann zwischendurch gesagt haben, oh, da ist auch eine 5 in dieser langen Zahl, wo ich mir sagte, okay, gut, ja, von mir aus. Aber naja.
Ja, wobei ich finde, also die 5 hat ja schon Sinn gemacht. Also die 5, vielleicht wird es am Ende nicht vernünftig genug aufgeklärt, aber die 5.
Das finde ich schade. Finde ich nämlich. Also, dass es nicht vernünftig aufgeklärt wird.
Eigentlich wird es aber klar.
Doch klar.
Okay, vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst.
Wir kommen dann noch später zu.
Das die erklären 5
spielt
wir später.
Auf jeden Fall
wichtige Rolle.
Eine wichtige Rolle.
Ja. Und dann sind sie bei Nigel Tilleman.
Der Einzige, der Skull jemals gesehen hat.
Ist auch
persönlich.
Seltsamer Kerl. Wirklich seltsamer Name auch. Wer heißt denn Nigel Tilleman?
Aber naja. Perfekter Sprecher, Starbesetzung.
Ich finde auch, das ist der Fünf-Freunde-Dude, ne?
Ja, Lutz und McKenzie.
Hab da gerade nämlich nochmal, also ich habe, während ich das gehört habe, ich habe nicht sofort geschaltet, war aber so, boah, die Stimme, ja, den habe ich schon mal gehört, der ist so cool.
Original Fünf-Freunde-Erzähler.
Ja, und da hätten wir dann auch die Verschwörung mit den 5 Freunden.
Hm. Oha.
Nein, das war nämlich mit voller Absicht bestimmt, weil er das gesehen hat.
Aha.
Ich würde gerne in dieser Folge die Rolle sprechen, bitte. Eine Rolle. Das wäre mir wichtig, wegen 5 Freunde. Ja, ist aber auch schon ein seltsamer Zeitgenosse, der gute Nigel.
Ja, ich glaube, er ist aber einfach ein bisschen tatrig einfach schon.
Ja, der ist halt uralt.
Bei Nigel, muss ich sagen, dachte ich auch hier an Puppenmacher.
Ja, verstehe.
Da heißt
so,
der den Kuchen macht, heißt auch Nigel.
Gesprochen von Tim Meltzer.
Echt?
Ernsthaft?
Ja. Ja, müsst ihr drauf achten. Nur am Rande. Und aus Starbesetzung. Liegt am Namen Nigel, sind immer Stars.
Wobei, man muss ja sagen, es passt ja sogar, er ist ja auch der Koch.
Deswegen haben die den ja auch genommen. Das war einfach
das
so ein Fun-Fact am Rande.
Crazy.
warum haben eigentlich so Promis immer einen Vorteil, da reinzukommen? Aber so prinzipiell hat man als...
Als Sprecher muss man ja eigentlich hier Theaterwissenschaften studiert haben, sogar häufig.
Ja, oder für eine Ausbildung haben.
Nee, finde ich gemein. Finde ich frech.
Tja, ist ja auch eher nur Werbung für die Stars und nicht für die Reihe.
Ja gut, wer weiß, wir kommen da bestimmt auch irgendwann nochmal rein. Als Gastrolle oder so, wenn wir...
Ja, Folge 527.
Wenn wir selber schon so 90 sind, sprechen so selber so diese alten, klapprigen Charaktere.
Oh Gott.
Die wir übernehmen irgendwann die drei Fragezeichen.
Oh Gott.
Anna spricht dann Bob.
Barbara Andrews.
Barbara Andrews.
Darf ich mir einen flotteren Namen als Barbara aussuchen?
Aber muss das ein B sein, dann Bertha oder so. Oder Bobine, Bertha. Keine Ahnung.
Bobine.
Ei, ei, ei.
Bonnie.
Brigitte.
Bonnie Andrews, yeah.
Oh Gott.
Oh Gott.
Lassen wir das. Zurück zum...
Du bist Puter auf jeden Fall. Nee, lass uns weitermachen.
Du bist Jita oder was?
Aber Puter haben sie, das kommt doch drin vor.
Ja, irgendwo gerade wurde das gesagt, das stimmt.
Ich bin Jupiter Jones, das ist ja klar.
Ah ja.
Und du bist Puter. Das war hier.
Mein Name ist Zeichen, Puter. Komm, nicht, Puter. Was?
War das nicht. War das nicht im Zeichen der Schlange?
Ach ja.
Wo hier Bob wieder das Mädel haben wollte. Dann so aufgeregt ist, dass er die anderen vorstellt.
Ja,
das
ja. Das
ist ein Puter. Und dann sagt Puter: Ja, man kann mich auch Puter nennen, das ist mein Spitzname.
Oh Gott, das will ich gar nicht mehr.
Deswegen, das ist dann Bonnie, Puter und
Jupiter.
Jupiter, ja.
Sehen wir doch. Beim Jupiter zurück zum Saturn, also ab zum Nigel.
Wundervoll.
Ah. Ja. Da fällt Ihnen auf, es gab einen doch eigenartigen Fluchtweg bei Nigel, denn man hätte einfach die Brücke nehmen können. Der Skull ist aber durch die Schlucht zurück und hätte sich da eigentlich alle Beine brechen müssen.
Hat sich einfach in die Gebüsche gestürzt.
Ja, riesen Umweg.
Ja.
Warum hat er sich nicht alle Beine gebrochen?
Das ist die gute Frage. Weil er ein ausgebildeter Bergsteiger ist. Vielleicht ist Reinhold Messner ja richtig Captain Skull.
Der war der Sprecher. Das kommt jetzt nächste Twist.
Nee, das dann doch nicht. Das war der Sprecher von Sex Händler übrigens.
Echt? Der Reinhold Messner?
Nein, Captain Skull.
Genau, immer in Interviews wurde Reinhold Messner extra vertont.
Nee, am Ende die Person, die hinter Skull steckt, ist die Stimme von Sex Händler.
Fancy.
Kann ich sagen.
Spannend.
Ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, wie der Sprecher heißt, aber es ist die Stimme.
The more you know.
Ja, und dann geht's weiter zu den Rodmans. Und die sind gar nicht zufrieden, dass die Jungs kommen, beziehungsweise nur kurz. Weil erst sagen die dann, ja, Benjamin wird ja verdächtigt. Und dann fährt Mrs. Rodman erstmal so ein bisschen aus der Haut und sagt, ja, und deswegen habe ich doch beauftragt. Weil das ist ja völliger Humbug und kann ja gar nicht sein. Aber bleib doch bitte noch zum Abendessen.
Und Justus sagt, nicht. Nein.
Ja, der will auf Diät, der ist halt gerade auf Frauenfang, der muss halt eine gute Figur machen.
Ach ja, Justus hatte gehofft, der kann bei Valerie noch Abendessen, weißt du?
Ja, hat ja nicht ganz geklappt. Dann.
Das hat dann nicht ganz funktioniert, weil er ist dann weiter zu Valerie und dann...
Aber Moment, erstmal noch Mrs. Watman mit der Konfrontation der Zahl 5.
Die reagiert ganz komisch, ne?
Die Reaktion war sehr komisch.
Warum reagiert sie so komisch?
Weil sie nicht sagen wollte, dass Prescott...
Genau, weil sie dann wahrscheinlich den Verdacht hatte, dass halt wirklich Prescott Skull sein könnte.
Weil Prescott ist ja der mit der 5.
Das ist Gottes Chef, da kommen wir noch zu.
Okay.
Und deswegen, sie wollte ihn ja schützen, weil sie halt wahrscheinlich auch freundschaftlich noch irgendwie den sympathisch findet oder so.
Der hat ihr weiße Rose mitgebracht und einen Kuss gegeben.
Normal ist das auch nicht. Also würde ich als Ehemann sagen, pass auf.
Normal.
Nee, da würde ich als Ehemann von ihr sagen, jetzt Mr. Watman, ey, pass mal auf, Deborah, das kann so nicht sein.
Naja, wie gesagt, weiter geht's zu Valerie.
Ehrlich mal, das war die spannendste Szene in diesem ganzen Hörspiel.
Mit Valerie?
Ja, diese da nachts im Wald.
Ja, auf jeden Fall geht Justus dann erst hin und dann kommt die Szene, die du eben schon angesprochen hast, wo Puter und Bob nochmal Brittany hochholen.
Erstmal
und sagen,
auf eine Mauer sich setzen, die da irgendwie im Wald steht.
Die machen sich auch richtig lustig, ne?
Ja, wirklich.
Also
so wie damals Brittany zu seiner Zeit.
Ja, nö, also wir müssen auf jeden Fall hier warten, weil da sind bestimmt massenhaft Piraten vor Valeries Haus, da müssen wir den Rücken frei halten.
Das hat sich sogar gereimt, ne? Warten und Piraten. Ja.
Aber es kommt alles ganz anders. Also Wasser, ja, aber nicht mit Piraten, sondern mit einem Klatscher. Und schreckliche Schreie im Haus.
Justus ist in den See gestochen.
Gestochen?
Ja, ist doch so. Hä, man sticht doch im See. wenn man.
Ach so, so meinst du das. Man durchschlägt die Wasseroberfläche.
Er ist reingefallen halt.
Na, gefallen ist relativ. Er wurde da reingestoßen.
Er wurde gefallen.
Er wurde gefallen.
Und Valerie wurde geschrien.
Genau.
Ja, wir haben eine neue Zeitform entwickelt, Leute.
Oh Gott. Aber ich dachte bei diesen Schreien kurz, dass da irgendwie mit dem Messer gerade auf Valerie einsticht. Ja. Diese Schreie, es war so dramatisch.
Es war absolut übertrieben, finde ich.
Und dann für so drei Wespen, die dann
nur am Küchenfenster waren. Vor allem, wie lange denn auch, wenn Peter schon da ist und die einfängt. Sie schreit immer noch.
Ja, die kann nicht
Justus
mehr.
Justus aber auch komplett am Durchschreien. Oh, wir müssen zurück zu Valerie. Oh, wir müssen zurück. Valerie, Valerie, alles gut. Ja, ich hatte nur Angst vor Wespen.
Und dann kippt die Stimmung aber auch. Dann wird die richtig aggro.
Ja, weil sie plötzlich erst denkt, wo ist Josh eigentlich? Warum ist der nicht gekommen?
Da ist Justus dann auch.
Ich wollte gerade sagen, da müsste, also spätestens da müsste doch eigentlich das meiste klar sein. Also spätestens ab da ist es doch nur noch Denial.
Spätabends kommt da jemand vorbei. Warum das wohl?
Ja, aber da hat Justus dann ja auch eine lange Leitung, was sowas angeht.
Ja, der will auch einfach eine lange Leitung. Der will sich nicht eingestehen.
Muss ja.
Muss ja.
Dann, ja, Schweini wollte vorbeikommen.
Ja. Die wollten nur Bingo spielen.
Ja.
Ja, genau.
Können wir nur mal kurz eingeworfen. Nochmal kurz eingeworfen. Die Phobie vor Wespen. Spexophobie. Wirklich jetzt?
Aber auch Peters Kommentar. Ja, aber ist ja gut zu wissen. Also der will sich für Justus auch nochmal stark machen. Da wäre quasi für werben, dass Justus so ein schlauer Kerl ist.
Ach ja gut, die beiden stehen ja auch zu ihm. Die würden ihm das ja auch gönnen.
Aber diese Reaktion, aber ist ja schon mal gut zu wissen.
Und ich finde auch immer noch, obwohl Wespenschock und alles drum und dran und nasser Justus und so, also sie fragt sich erst extrem spät, warum die überhaupt alle jetzt bei ihr im Wohnzimmer stehen, oder?
Aber Schock.
Dann gibt sie denen auch keine Chance, sie zu erklären.
Nee, dann ist die eingeschnappt.
Und dann ist sofort Schluss und dann sind sofort die drei die Bösen.
Irgendwas mit Briefmarkensammlung oder so. Das war doch so, oder?
Die Briefmarkensammlung.
Warum versucht Bob sich eigentlich überhaupt noch rauszureden?
Ja, vor allem das, also ich hätte gerne die Szene erlebt, wo er dann sagt, ach ja, Justus, und dann erklären die und dann hat nichts mit Briefmarken zu tun.
Also wir haben uns jetzt alle auf den Weg hingemacht, um Justus hierher zu fahren, damit der dich nach deiner Briefmarkensammlung fragen kann. Ja, nö, das ist besonders einleuchtend.
Damit er mit dir flirten kann. Und wir wollten eigentlich draußen bleiben. Deswegen ist
auf der Mauer.
Wir wollten so auf der Mauer sitzen und durchs Fenster gucken und stalken, was da passiert.
Ich finde aber großzügig von Justus, dass er nicht sauer wird, dass Peter der große Retter war.
Das wäre es noch gewesen.
Boah, aber
du hättest mal warten müssen, bis ich aus dem Pool wieder komme.
So böse ist Justus nicht.
Das hätte ich aber schon cool gefunden, die so eine Zoff-Szene noch so ein bisschen.
Nachher will die was von dir, Peter. Lass das.
Ja gut.
Dann geht's zu Josh Riley.
Geht's zu Josh Riley, weil der ist ja verdächtig, weil der ja vorbeikommen wollte, aber nicht gekommen ist.
Der beißt sich echt direkt wieder raus. Wegen den Kontaktlinsen.
Und der Weg dahin übrigens, also dieser Abzug und der Weg zu Josh ist auch wirklich, auch mit dem Einspieler da drunter und so, ist ja unfassbar überdramatisiert traurig gewesen, finde ich, oder?
Ja, Justus ist doch ein
Justus Gefühlswelt, das ist halt ein Symbol dafür.
Aber das war schon, also das war schon wirklich extrem krass.
Ja, man sollte doch mitfühlen mit Justus. Hast du nicht mitgefühlt mit Justus? Nee, du hast mit Bob mitgefühlt, das stimmt natürlich.
Da gab es, ehrlich gesagt, zu wenig Vorgeschichte dieses Mal für mich, damit es mich richtig abgeholt hat. Normalerweise denke ich mir immer so, boah, das tut mir jetzt irgendwie schon leid, aber dieses Mal gab es einfach so zu wenig Infos dazu.
Ich frage mich halt, gab es überhaupt Vorgeschichte oder hat er die das erste Mal auf
ja,
diesem...
Ja, muss ja. Ich denke.
Nee,
aber dass es
ich glaub,
die
der
Szene
war
nicht mal gab.
Schockverliebt.
Ja. Ja. Aber dass die Szene nicht mal irgendwo mit drin ist, wo die wenigstens nur so, muss ja nur ein paar Sekunden sein, wenn die da miteinander reden und du merkst, da ist irgendwie ein Vibe, weil irgendwie muss von ihr ja auch was rübergekommen sein, sonst ist der ja nicht so. So, das hätte ich gerne mitbekommen.
Na, da muss ich widersprechen. Ich sag mal, Comic-Diebe, da war Justus aber auch so da mit Dingsbums, dem Mädel.
Wie hieß sie nochmal?
Shiny Field, Rainy Field.
Wie alt war die eigentlich?
Also die Sprecherin würde ich sagen 10. Die Sprecherin war gefühlt 10, aber sie war, glaube ich, schon so alt wie Justus.
Also, oh Gott.
Ja.
Ja, aber das war ein bisschen...
Aber die wollte ja auch nichts von Justus, aber Justus war halt auch da sehr aufgeschlossen.
Aber da war ja... Die haben aber...
Aber da wurde man mitgenommen.
Ja gut, das stimmt.
Da haben die aber auch so getan, als hätten alle Rainy angehimmelt, also auch die ganzen älteren Männer und das finde ich schon ein bisschen schwierig.
Ja, aber das war eher am Kostüm vor allem, dass die so super aussah.
Aber hier trotzdem starten wir ja rein mit, die machen sich alle lustig darüber, dass Justus offensichtlich anders reagiert als sonst. Aber man kriegt gar nicht wirklich mit, dass er anders reagiert als sonst, außer in den Szenen, wo er direkt mit ihr redet.
Ja, genau.
Er redet auch sonst eigentlich nicht über sie. Es wird auch generell nicht über sie geredet. Es gibt auch keine Szene, wo man irgendwie ein bisschen mitverfolgen kann, wo sich irgendeine Spannung aufbaut. Und deswegen nimmt es mich halt nicht mit.
Sowas nennt man einen Crush.
Ja, aber wirklich, ist es wirklich so ein Schulcrush?
Ja,
so. Aber da tut mir halt auch niemand leid für. Das passiert halt so, ne? Das
nett,
ist halt so.
Sehr nett.
Also hätte es große Interaktionen gegeben, wo man sich hätte Hoffnung machen können. Okay.
Aber die gab es doch nicht.
Eben.
Eigentlich war es Hoffnung einseitig, weil eigentlich hat Valerie nichts getan, warum man sich Hoffnung machen sollte.
Ja,
absolut. Gut, sie hat ein bisschen kurz über die Rodmans geschwärmt, aber das kann auch einfach nur Zufall gewesen
sein.
Aber
nicht über Justus, deswegen. Ja. Von daher egal.
Das kommt ja erst am Ende, aber dann auch nicht so, wie Justus sich das erhofft hat. Ja. Lass uns auch weitermachen. Dann, wie gesagt, waren sie bei Josh und Bob sagt direkt, Mensch, der hat aber gelogen, weil Kontaktlinsen und Schlafen passt nicht zusammen.
Ist mir auch direkt aufgefallen und ich dachte mir noch, weil ich es nicht mehr genau wusste, während ich das weitergehört habe, oder sagt Bob doch gleich bestimmt was zu, der ist doch hier Kontaktlinsenexperte.
Damit Verdacht erhärtet, würde ich mal sagen, gegen Josh.
Ja.
Was ja super wäre für Justus.
Naja, gut. Ob Valerie dann was von ihm will, ist auch nochmal eine ganz andere Frage.
Der schärfste Konkurrent.
Ach, der erste ist weg, dann nehme ich halt den zweitbesten. Nee, dann ruft aber Cotter an, weil Skylar wieder zugeschlagen.
Und es gibt ein Rätsel.
Und eine 20.000 Dollar Statue ist weg.
Aber das Rätsel
ist wirklich super easy. Ja. Also ich habe, während ich es gehört habe, dachte ich mir so, oh, das dauert nicht lange.
Das Rätsel war zu deutsch, ganz
und
ehrlich.
Und es passt aber auch nicht. Weil es ging ja am Ende auf 6, 6, 6 und nichts mit 5.
Ja.
Das heißt, selbst da muss eigentlich auch schon klar werden, Moment
mal. Da stimmt
mal.
Was nicht.
Justus hat auch sofort Zweifel, weil das Rätsel so einfach war. Dann wird auch noch erzählt, die anderen beiden Rätsel sind auch super einfach gewesen. Und Justus ist selbst ein bisschen perplex. Ich dachte dann erst, als dann kam ja Cotter und die Polizisten haben das Rätsel anders gedeutet.
Ja, so ein Zufall.
Ja, ich dachte
im absoluten Mathe-Nerd-Talk, was war das denn bitte übrigens? Da war ich aber kurz komplett raus.
Ja, ich dachte erst, weil ich mich nicht mehr genau daran erinnern konnte, wie es war, als ich das letzte Mal gehört habe, ich dachte, es geht dann darum, dass Cotter ganz normal mit denen dann da zum Tatort fahren will, aber dadurch, dass die das Rätsel quasi falsch gestellt haben und es umdeuten mussten, damit die überhaupt zum richtigen Tatort kommen. Also dachte ich halt. Dass deswegen Cotter das Rätsel falsch gedeutet hat. Ich meine, es macht so noch mehr Sinn, weil so konnten die drei das ganz alleine lösen, weil so sind sie ja dann zu diesem Schuppen gefahren und finden die Schatulle und verfolgen dann den Gegner mit Peilsender, verlieren ihn dann fast, finden ihn aber doch wieder.
Und es war spannend, diese Verfolgung.
Ich fand auch vor allen Dingen, wie Cotter so seltsam, so fast schon unterwürfig reagiert hat. Oh, da war ja gut, dass wir euch dazu geholt haben. Und dann hinterher auch nochmal, dass er so gechillt ist, dass er die einfach da jetzt alleine zu dem anderen möglicherweise Tatort da fahren lässt. Da hätte doch eigentlich, hätte man merken können an deren Stelle.
Aber auch mit dem Peil, dann, dass er immer wieder auftaucht. Ja. Das war ja sowas von gestellt eigentlich. Diese Szene, dass der weg ist, oh, der ist auf einmal wieder da. Ja, so ein Zufall, dass der jetzt wieder in Reichweite ist.
Auf jeden Fall ist es dann so, dass sie dann zu Todd Lexington kommen. Auch das fand ich wieder ein bisschen random, weil der wurde vorher nicht einmal erwähnt und plötzlich,
und den
ach,
kennen
das
die
ist
aber.
Doch dieser Journalist hier, der war doch auch bei der Preisverleihung.
Ja, im Buch wird das halt auch kurz erwähnt. Der hat halt irgendwelche Fotos gemacht, halt so ein Pressefotograf eher.
Ich dachte auch wirklich kurz, ich habe irgendwas verpasst am Anfang.
Nee, das wurde halt absolut rausgeschnitten. Im Buch war der halt, hat so ein paar Fragen gestellt, Fotos gemacht, war auch wieder weg, also normal halt.
Ja, und dann kommt einer mit einem 5er BMW vorgefahren und hat mehrere Fünfen im Kennzeichen.
Genau.
Und
wichtig.
Klopft 5-mal an die Tür.
Also das war schon echt abstrakt. Ja, also das Mensch. Ist bescheuert. Also,
Sky Nummer 2.
Aber diese Häufung von 5, das ist absolut bescheuert. Das ist ein Grund, warum ich diese Folge nicht so gut bewerten werde wie ihr wahrscheinlich.
Aber warum? Wenn jemand einen absoluten Tick hat, lass ihn doch einen Tick haben.
Ja, aber so ein Tick ist doch krank dann, ganz ehrlich. Wenn man 5er BMW mit 5er Kennzeichen und 5-mal an die Tür klopft.
Naja gut, 5er BMW, da hat ja auch Kohle.
Ja, aber einfach das ist doch kein Zufall.
Der muss ja nicht den 5er BMW fahren wegen der 5, sondern weil er den schön findet. Das ist halt zufällig ein 5er BMW.
Ah, das weiß ich nicht, wenn man so einen Tick hat.
Ich finde diese ganze Zahlennummer sowieso tatsächlich auch immer noch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Auch im Büro, da mit diesen 5 Bildern seiner Familie, da die 5,
ja, das ist was schon,
auch immer. Das ist krank. Also.
Aber ja, auch, dass sie überhaupt drauf gekommen sind, finde ich komisch mit diesem Rätsel. Ja, da sind ein paar 5 drin. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
Du bist ja auch nicht Justus, Peter oder Bob.
Das stimmt.
Oder Puter.
Ja.
Aber Skull arbeitet im Team, wie Justus so treffend formuliert.
Und er sieht es auch sofort. Er weiß es auch sofort.
Ja. Warum auch immer. Also er weiß, ja, es. Er wittert es einfach.
Er weiß es. Und dann kommt die Pressekonferenz, wo
die ganz groß präsentiert werden, die 3 Fragezeichen.
Wo ich gab's mir auch frage, das gab es auch noch nie. Erstmal das.
Wir werden so hochiert.
Und das wollen die eigentlich auch nie. Und
die können ja nie wieder ermitteln jetzt. Also heimlich.
Das ist eigentlich totaler Quatsch, dass sie sich da hinsetzen. Ja, wir waren dabei und danke. Und dann kommt Prescott.
No.
Und schaut einen Kuss ab.
Und hat weiße Rosen dabei.
Weiße Rosen vor allem.
Auch ganz weird.
Warum keine schwarzen Rosen?
Ja, die gab es damals noch nicht.
Mit Totenköpfen.
Hm. Ah, das wäre schon mal besser gewesen. Hätte das Skull vielleicht gefallen.
Naja, es ist irgendwie sehr seltsam. Und da würde ich ehrlich gesagt als Mrs. Rodman auch sagen, komm, ist ja okay, mach, wenn du, also erstmal eigentlich ist es nicht okay, dass er nach 20 Jahren immer noch
auf sich steht. Aber sie hat ja nichts dagegen scheinbar.
Ja, das finde ich auch immer noch seltsam.
Die hat sich also nicht gewehrt.
Ja, ganz weird. Okay, ja.
Ja, wir interpretieren da nichts rein. Und dann ist die Pressekonferenz vorbei. Justus weist vehement darauf hin, das da ist Skull Nummer 2. Das ist ja Prescott. Und dann geht's mit Sokota ins Büro. Und der entschuldigt sich, weil sie die Jungs ja zu den eigenen Zwecken missbraucht haben. Ja.
Anders kann man es nicht nennen. Das war schon echt
Und dann der Deal von Lexington ist doch auch komplett krank.
Ja, das finde ich auch heftig. Also so, okay, du arbeitest an einer coolen Entschuldigungsgeschichte, voll klar. Dann hängst du dich da ein bisschen rein. Aber sich selber dann ins Schussfeuer zu begeben?
Hätte ich nicht gemacht. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, das ist schon wirklich crazy.
Aber es ist schlau, weil er hat ja ganz andere Beweggründe.
Aber wenn es nicht aufgeht, ist auch dein Ruf einfach kaputt, ne? Weil alle wissen jetzt ja von dieser riesen Pressekonferenz, Lexington als Lexington wurde festgenommen.
Ja, aber das sind nur so Lokalsachen, da berichtet doch keiner außer von Rocky Beach.
Aber das kannst du schon, also wenn ich jetzt hier in Deutschland, da kann das kleinste Lokalthema sein, wenn da ein Journalist sowas macht und dann nachher wieder freikommt als Journalist und dann ganz normal weiterarbeiten, sagt, ja, ich habe das jetzt so und so dafür gemacht, dann weiß ich aber, welche deutsche Zeitung da ein Riesenthema darüber machen muss.
Ja, gut.
Und das groß verkaufen würde mit Plus. Ich sag nicht die Marke. Ihr wisst alle, wen ich meine. Auf jeden Fall lässt er sich freiwillig dafür einsperren und
soll halt die Rätsel dann lösen.
Genau. Und Exklusivrechte kommen am Ende dabei rum.
Ist ja ein netter
Deal. Auch schon ein Deal, wo ich nicht weiß, ob das als Polizei so sinnvoll ist, einzugehen.
Die sind halt verzweifelt, die wollen halt Skull finden. Mit jedem Mittel, um jeden Preis.
Naja, Lexi nennt es auf jeden Fall Josh Riley, also wieder. Gut für Justus, sagt Peter auch sogar. Sehr gut für Justus.
Und was ist gut für Justus?
Warum? Na, nix, also passt schon.
Und dass aber niemand auf die Idee kommt, ihn dann wenigstens irgendwie mal, keine Ahnung, zu durchsuchen oder halt zu beschatten, so wie Peter das dann hinterher sein auch will. Dass Peter da sitzen muss und sagen muss, ja, aber warum machen sie sich den ganzen Aufwand? Also, ging doch auch einfacher, oder?
Ja, ehrlich.
So crazy.
Aber gut, es ist halt Prescott und Prescott ist halt ein 5-Fanatiker, der ist halt so.
So, und jetzt kommen wir zu einer ganz wilden Sache, finde ich. Warum hat eine so kleine Mini-Dorfgemeinde, weil das ja immer auch als so Mini dargestellt wird, und warum haben die einen Hubschrauber? Warum hat deren Polizei einen Hubschrauber?
Und was ich mich auch frage, der Palisades Park ist in der Innenstadt, das Polizeirevier auch. Wenn Cotta sagt, wir sind Hubschrauber, wir sind in 10 Minuten da, wo fliegen die rum? Fliegen die einmal nach San Francisco und zurück? Oder warum brauchen die 10 Minuten, um von Rocky Beach Mitte nach Rocky Beach Mitte zu fliegen?
Warum fliegen die überhaupt? Nicht?
Ja, eben, warum fliegen die? Das ist auch eine gute Frage.
Also wir fliegen, brauchen zum Fliegen 10 Minuten. Wenn wir laufen würden, wären wir in 5 Minuten da. Wir fliegen aber trotzdem.
Ja, vielleicht erstmal 7 Minuten starten und landen.
Ja, etwas, also wirklich.
Also Hubschrauber ist auch so wirklich...
hoch, runter.
Ja, also, Senkrechtstarter.
Das ist auch mal was komplett Neues, ne? Also keine Ahnung, vielleicht haben die den so neu gekriegt und wollen den unbedingt mal ausprobieren oder so, ich weiß auch nicht.
Oder von einem Waldbrand noch übrig, keine Ahnung. Der Kutter wollte mal protzen, oder weiß ich nicht. Prescott wollte protzen.
Ich glaube,
ja, vor allem, was machen sie mit dem Hubschrauber währenddessen? Weil der muss ja dann da auch noch erstmal runter und ja, in den Wasserspeicher
da,
und.
Der fliegt warum da halt aber
auch, also der Heli bringt halt auch nichts da. Nö. Also, Nö. Wenn ich sagen würde, okay, der Skull flieht gerade mit einem Segelflugzeug, okay, dann gibt es halt Verfolgungsjagd. Das ist übrigens sehr crazy gewesen: Verfolgungsjagd mit einem Heli.
Ja, oder keine Ahnung, der hat voll das schnelle Auto und will auf eine Fähre umsteigen, dann vielleicht noch. Auch eine
Fähre in Rocky Beach.
Ja, keine Ahnung.
Wieso es, nicht?
Also wenn eine die einen Helikopter haben, dann haben die auch Holy eine Fähre.
Ja, oder ein Kreuzfahrtschiff.
In Rocky Beach.
Atlantiküberquerung.
Also wenn die in ihrer Mini-Polizeiwache einen Heli haben, dann haben sie auch ein Kreuzfahrtschiff und eine Fähre da.
Das ja, okay, es ist ein Punkt. Kein Bahnhof, aber ein Yachthafen.
Also nee, der fährt mit seinem schnellen Auto nach Los Angeles und von da geht's auf ein Kreuzfahrtschiff.
Ach so, ja gut, das kann sein.
So weit ist L.A. ja dann doch nicht.
Nö, das stimmt.
Es ist nicht weit, aber eigentlich spielst du gefühlt nie mitten in L.A.
Ja, nur Spur des Raben, war ein anderes Thema.
Und selten mal in Hollywood, aber richtig tiefes L.A. ist eigentlich nie Thema. Aber gut, das ist jetzt auch nicht unser...
Dafür richtig tiefer Wassertank diesmal. Im Palisades Park.
Und Lexington wird fast... Was ist eigentlich alles, also generell, was ist alles im Palisades Park? Das sind Tunnel unterm Palisades Park.
Ich stelle mir das einfach und riesig vor. Platz. Ja, der ist auf einer grünen Wiese irgendwo. Nee, ich stell mir das
nein, mal. Da ist ein Hubschrauberlandeplatz.
Ja, ja. Haben die vielleicht neu gelegt.
Und ein Wasserspeicher.
Ich frage mich halt, das muss doch schon so groß sein wie eine ganze Stadt, dieser Park. Der muss doch so groß sein wie Rocky Beach an sich. Weil anders geht das nicht. Weil bei Panik im Park, da rennen die ja auch da Mutterseelen tagsüber rum. Da sind ja auch irgendwie 30 Kilometer nix drumherum.
Kennst du La Fortaleza? Warst du da schon mal?
Ich euch einladen. Eieiei. Nee, der Park ist einfach der Central Park von Rocky Beach. Anders geht's nicht. Der muss ja riesig sein. Das sind ja Sportfelder, Spielplätze, Wassertank, Wälder, Büsche, alles.
Ist da nicht auch, also ich weiß gerade nicht mehr, ob es das war, aber ist da nicht auch so ein kleiner Friedhof auch noch angeschlossen irgendwo?
Kann sein, dass da eine Kirche in der Nähe ist.
Ja, irgendwie sowas. Also da steht ja wirklich alles drin in diesem Park.
Der ist halt wirklich in der ganzen Stadt, dieser Park. Die ganze Stadt ist der Park. Anders geht's nicht.
Die Häuser sind nur so einmal drumherum im Kreis angeordnet. diese ganze Stadt ist eigentlich nur Park.
Ja, die Häuser sind der Park.
Und eine Reihe Häuser.
Ja.
Polizeiwache. Bank.
Schrottplatz. Ja, und
passt. Wohnhaus Peter Bob.
Und Butter.
Und dann kommt...
Da kommen noch zwei so kleine Cafés und Diners.
Ja, und der Rest wohnt in Seven Pines, ganz weit weg. Passt.
Ja, mit dem Bonsai. Aber das ist die letzte Folge.
Das ist auch egal.
Vorletzte Folge schon.
Boah, wir hauen hier rein.
Ja, und dann wird Lexington gefunden, wie er da eingesperrt ist.
Das fand ich aber auch komisch, Lexington an der Stelle. Da mit seinem Beharren darauf, dass Skull ihn töten wollte. Also das fand ich wirklich ein bisschen und aufdringlich.
Die chinesischen Zeichen auf der Stirn.
Auf der Stirn, die der angeblich auch nicht kennt.
Nee.
Er hat auch gar nicht gemerkt, dass er eigentlich was auf die Stirn bekommen hat, dass er so geschrieben bekommen hat. Das.
Und dann noch so eine Sammelkarte im Klebeband drin. Also.
Und dann checkt Justus sofort, wo das hingehört. Aber Bob auch. Bob sagt, die Zeichen kommen mir bekannt vor. Und dann wird er abgewimmelt, weil Lexington sagt, ey, der wollte mich umbringen. Und Justus sagt dann, ja, kommen Sie mal mit, Inspektor, wir müssen in Ihre Asservatenkammer und dann kann ich die Schatulle öffnen.
Ja.
Crazy.
Da hatten die sehr schnell mal einen Geistesblitz.
Und dann kommt schon das Finale eigentlich, weil Justus dann jetzt sagt, nö, es ist nicht Riley, aber er weiß jetzt, wer es ist, aber er ist so müde, er muss jetzt mal ins Bett.
Das finde ich auch ganz komisch. Ich glaube, der hatte einfach nur Hinweise und noch keine richtige Ahnung, hat gesagt, okay, ab morgen weiß ich es dann aber, weil morgen gucke ich nochmal was nach und dann weiß ich es.
Er schläft drüber und dann weiß er es.
Ja, er muss nochmal in sich gehen.
Jesus hat einen Meditationslauf gemacht und dann wusste er es.
Oh Gott.
Nein, aber er hat ja wieder mal recht am Ende, wie man dann zum
Jesus
Glück...
hat immer recht und eigentlich hätte man da auch bei all den ganzen Sachen schon einen Ticken früher drauf kommen können, finde ich.
Ja, wobei... Captain Skull halt gar nicht so groß vorgekommen ist.
Ja, aber die meine ich...
Person dahinter. Also ich hatte ihn nicht auf dem Schirm, sag ich ehrlich.
Aber wie crazy, also auch jetzt dieser Seitenstrang mit diesem Patreller, der da irgendwie der Ziehvater war.
Ja. Von Lexi wollte nur das Erbe klauen, weil das halt von Captain Skull vorher geklaut wurde, aber dann irgendwie gefunden wurde. Das ist halt so ein Nebenstrang, der eigentlich gar nicht wichtig ist.
Ist sehr random. Auf jeden Fall fahren sie dann zu den Rodmans und dann sollen sie über die Brücke kommen, die auf ihrem eigenen Gelände ist. Aber Benjamin und Mr. Rodman würden rüberkommen. Nur Mr. Rodman, der traut sich nicht. Und dann ist ja eigentlich klar, was Sache ist.
Der ist verhindert. Der hat Gephyrophobie.
Er traut sich nicht, über Brücken zu gehen, hat Angst, über Brücken zu gehen. Damit ist klar, er ist geil.
Ja.
Und Mrs. Rodman, die will das dann noch vehement abstreiten, aber er sagt, komm, ist eh zu spät. Und jetzt wollte ich, also würde ich gerne darauf hinaus, warum ich glaube, dass man da schon hätte früher drauf kommen können.
Ja, dann schieß mal los.
Erstens die Fünfen. Die Fünfen macht er ja, um es
Prescott
in die Schuhe zu schieben, weil er macht das ja insgesamt, um die Polizei bloßzustellen,
ja,
weil er eifersüchtig auf Prescott ist, wegen Mrs. Rodman. So, deswegen macht er die Fünfen, um die Hinweise auf Prescott zu lenken, beziehungsweise um irgendwie zu zeigen, okay, steht irgendwie mit Prescott in Verbindung, weil der ist ja so krank wegen seinen Fünfen.
Mega toxisch übrigens, dass man sich überlegt, ja, nee, ich nehme jetzt Rache an irgendeinem Rando von der Polizei.
Naja gut, aber so ein Random ist, nee, Random nee, ist er ja nicht.
Ja, ja, aber also, dass er da nicht vorher mit seiner Frau drüber, ist seine Frau, die haben ein Kind, das ist seine Frau, die reden da nicht drüber.
20 Jahren zu verheiratet.
Erst auf jetzt.
Das Kind ist erwachsen.
Das ist schon ein bisschen toxic eigentlich.
Ja. Ja.
Also beide sind sehr toxic, sowohl Prescott als auch der Rodman.
Ich glaube, er hat sich da einfach sehr reingesteigert in dieses ganze Ding, dass Prescott ja immer noch so ist, wie er ist. So, das ist schon mal das Erste, worauf man zumindest denken könnte, okay, das könnte in Verbindung mit Prescott Rodman stehen.
Die Zeichen sind ja auch eindeutig.
Dann würde es eben auch passen, weil ja Track Cracker, also er selber ist, weiß nicht, ob er im Verein ist, aber sein Sohn
hat gute Verbindung.
Also hat gute Verbindung dazu.
Ja, Sohn und Frau, beide sind ja da Mitglieder.
Die haben also irgendwie eine Verbindung dazu und es könnte irgendwie schon sein, dass er auch gerne Geocaching macht und so, also hat eine Verbindung zu Caches. Er will ja sogar indirekt auf sich zeigen, weil er will ja die Polizei bloßstellen und zeigen, ich zeige euch doch, ich bin's, aber ihr seid trotzdem zu doof. Das sagt er ja sogar. Also das wäre der zweite Hinweis.
Ja.
Und der dritte ist, wenn man das mit den Brücken vernünftig überprüft hätte, hätte man durchaus, wenn man einfach bei allen Verdächtigen, hätte man sagen können, keine Ahnung, Brücken gehen ist schwierig gewesen für ihn scheinbar. Da hätte man was bei Valerie prüfen müssen. Die geht normal über eine Brücke, gut, ist schon mal raus. Ja. Josh Riley geht normal über eine Brücke, ist schon mal raus. So, und dann hätte man halt dann war ja Benjamin eigentlich noch in Verdacht. Der geht normal über Brücke, sagt aber, oh, mein Vater vielleicht, aber der traut sich da nicht drüber zu gehen. Man muss ja nicht sagen, warum die über eine Brücke gehen sollen. Und schon denkt man, oh, Moment, der Vater? Und hätte man dann weiter das Ganze verfolgt, hätte dann gesehen, oh Gott, Prescott hängt ja total noch an Mrs. Rodman, hätte man schon ein zweites Motiv gehabt. Ich glaube, man hätte früher drauf kommen können, wenn man sich ein bisschen direkter mit den Dingen, die man ja schon während des Falls erkannt hat, beschäftigt hätte.
Oder man hätte das Buch gelesen, weil wir können jetzt nämlich hier Buch versus Hörspiel machen mit dem entscheidenden Hinweis, um herauszufinden, worum es eigentlich geht.
Vom Manuskript ins Mikro, Buch versus Hörspiel.
Das war direkt am Anfang dieser Szene, so auf Seite 30 oder so. Da habe ich mir auch erst nochmal gedacht, warum hat der Autor diese Szene reingebracht? Weil die ist halt so offensichtlich, worum es da eigentlich geht. Weil die kommen nach ihren Ermittlungen da mit der Prinzessin, die leider im Wasser versunken ist, nach Hause. Und da herrscht dicke Luft bei Mathilda und Titus. Weil, oh Schreck, Mathilda hat irgendwo auf dem Dachboden alte Liebesbriefe von Titus gefunden, die denn eine gewisse Roberta geschrieben hat. Und zwar einen Text, den er an Mathilda so nie geschrieben hat. So zärtlich und lieb. Wo sie sagt, ja, das hast du mir aber nie geschrieben, so nette Worte.
Und ja, die hofft ja noch auf Kotters Liebesbriefe.
Und da mit Blick auf das Ende von diesem Buch, da hätte man sich denken können, das ist so offensichtlich, also nicht diesen ganzen Fall schon gespoilert, dieser einen Szene, weil das merkt man sich und man denkt sich, warum kommt so eine Szene vor? Mit irgendwelchen Briefen aus der Vergangenheit. Deswegen, unnötige Szene, aber irgendwie auch lustig.
Das finde ich auch so crazy, ne? In der kompletten Geschichte. Alle sind einfach nur neidisch aufeinander und das ist das Motiv von allen noch einfach.
Ja.
Alle sind nur neidisch.
Da frage ich mich aber bei Samuel Rodman, was ist das für ein Mensch, weil der macht wirklich sein eigener Sohn in Verdacht, gerät und vielleicht sogar in den Knast kommt wegen irgendwelchen unglückseligen Verwicklungen und er ist halt der schuld dran wäre. Weil er macht halt Verbrechen und schiebt ihm quasi seinem Sohn zu, also auch wenn er es nicht bewusst macht, ist das trotzdem fragwürdig.
Eigentlich die Einzigen, die nicht gegenseitig eifersüchtig sind, sind Bob und Peter.
Ja.
No.
Weil Josh ist auch nochmal eifersüchtig jetzt am Ende.
Weil Valerie sich von Justus geredet hat.
Und Josh war es ja auch, der Justus da in den Teich geschickt hat, nachts im Wald.
Also war er wohl da?
Er war da und ist wieder abgehauen, weil er so sauer war oder so, keine Ahnung.
Ja, weil er war so sauer, dass die drei noch da sind, beziehungsweise er hat ja nur Justus gesehen.
Ja gut, Justus hat ja gereicht. Peter und Bob waren ja egal, aber die hat Valerie ja nicht jeden Tag, Tag ein, Tag ausgesprochen.
Wo ich mir auch denke, das finde ich wieder so random.
Warum redet sie über Justus?
Warum redet sie so viel über ihn?
Ja, und vor allen Dingen, und das Ende finde ich jetzt mal ganz unangenehm, kitschig, eklig, dass die alle doch darüber reden, so, ja, und alle Frauen müssen mal kurz ihre Typen beruhigen, so nach dem Motto, ja, nein, ihr müsst doch alle nicht eifersüchtig sein.
Nur Justus darf eifersüchtig sein.
Ja.
Aber sie bleiben ja Freunde, ja. Okay?
Und er ist ganz nett, nett ist er. Nett, danke.
Mhm. Ja. Für Justus ist ein hartes Ende.
Ja, deswegen, Peter und Bob sind ja überhaupt nicht nett, also hat er da schon mal Glück.
Ja, das ist schon, mit denen will man auch nicht befreundet sein.
Naja, es ist Ende, ist es nicht.
Also der Klassiker, wir bleiben Freunde.
Bleiben Freunde. Auch da wieder so richtig Kindergarten einfach.
In 100% der Fällen werden das keine Freunde mehr. Kann ich spoilern.
Ja, gut. Ich glaube, tut dem Ganzen jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ich mochte Valerie irgendwie nicht, bin ich ehrlich.
Die war so unscheinbar auch.
Ja, hey, die irgendwie.
Und so dramamäßig mit den Wespen.
Ja.
Ich glaube, die muss schon wirklich gut aussehen, weil ich glaube, sonst.
Ja, sonst lohnt sich sowas nicht.
Ist nicht so mein Charakter, glaube ich.
Nee. Ich glaube, das ist für Justus nicht so dramatisch. Gut, lass uns das abschließen. Und ich glaube, Timo ist heute schon wieder dran.
Was heißt hier schon wieder?
Du hast ja gerade schön Buch für das Hörspiel gemacht.
Ach so. Eigentlich muss ich noch Verbrecher analysieren hier, ne? Ist bei denen aber auch kompliziert.
Ist egal, welche Reihenfolge wir machen. Möchtest du mal zuerst analysieren, dann haben wir es ein bisschen aufgesplittet. Dann kommst jetzt erst du, danach wieder Timo. Dann kommt jetzt Mrs. Anna Clarissa Franklin.
Die Franklin-Analyse. Psychologische Analyse des Bösewichts.
Also dieses Mal, finde ich, haben wir ja auch wieder ganz weirde Bösewichte, weil Cotta ja irgendwie auch dazugehört, weil der hier ja richtig schön mal Nutzen aus den drei
so
Fragezeichen
kann
zieht.
Kann man auch sehen, natürlich.
Ja, der hat einfach ein Verbrechen geplant für die. Das fand ich auch schon wild, ne? Ja, und dann haben wir alle, die eigentlich eifersüchtig sind, jeweils. Der eine, der Leute in Pool schubst dafür, der andere, der millionenschwere Gemälde und Gebilde klaut. Wo ich mich auch übrigens immer noch frage, wo sind denn die dann jetzt? Weil das scheinen ja irgendwie unaufgeklärte Fälle zu sein eigentlich. Und wo gehören sie hin und gibt er die noch zurück? Und wie ist jetzt mit ihm? Weil irgendwie sind alle am Ende so Friede, Freude, Eierkuchen und er wird gar nicht festgenommen und ist ganz komisch.
Na, ich glaube, der wurde schon festgenommen.
Ja, weil die sagen ja auch alle am Ende, ist es ja irgendwie so ein, ja, so, dann ist der Fall jetzt gelöst, dann ist er jetzt gut. Und alle sind so, haha, weißt du, die stehen da alle auf dieser Brücke oder auch nicht auf der Brücke eben. Ja.
Naja, Cotta hat ja noch Morales und Goodwin, wie sie alle heißen, dabei, die kümmern sich im Hintergrund drum.
Goodwin war gar nicht da, oder?
Der war nicht da, der war ja nur Morales.
Ist eigentlich auch
der auch
schade.
Danach nie wieder kam, warum auch immer.
Morales war einmal und nie wieder. Vielleicht
ist mit einem Helikopter weggeflogen.
Hat ihn geklaut und kam nie wieder. Ja, vielleicht war der Sprecher von Goodwin einfach krank.
Ja.
Wobei, eigentlich muss das auch einmal einsprechen.
Das ist André Mininger.
Ich weiß, ehrlich gesagt, ist André Mininger.
André Mininger ist niemals krank, der kann gar nicht krank sein.
Nein, der macht doch jedes Hörspiel, der ist doch immer im Studio. Also, selbst wenn er krank ist, dann kann er auch einfach wirklich eine Tonreserve nehmen.
Ich frage mich, ich wollte gerade sagen.
Verstanden, Inspektor.
Das Verstanden, Inspektor hat er wahrscheinlich wirklich einmal eingesprochen.
Ist immer das Gleiche, deswegen, genau wie bei TKG, Verstanden, Kommissar.
Einmal eingesprochen und dann immer das, kannst du immer nehmen. Naja, egal. Jetzt aber, Timo.
Ja. Visitenkarte. Die Folge in einem Satz.
Boah, ich ändere das nochmal kurz ein bisschen mit Cotta und Verbrechen. Das passt da nämlich ganz gut jetzt. Cotta als Schwerverbrecher, volle Hosen bei Lexington, bitte keine Brücken und bei Justus tatsächlich Liebe.
Oh, das ist aber sehr, sehr poetisch hier.
Ja, sicher. Mal ein bisschen Mühe geben.
Alles drin.
Fehler haben wir nicht, ne?
Nö.
Also beim Hörspiel, weiß ich, ob das auch da bei der Online-Variante ist in der Tonspur, da gab es so einen komischen Schneidefehler. Der ist insgesamt in der Tonspur drin. Mit Inspektor Cotta doppelt sich da der Name.
Echt?
Als Cotta, also im Hörspiel ist das tatsächlich so, wenn Cotta anruft in der Zentrale, dann kommt halt von Justus Inspektor Cotta, Inspektor Cotta.
Huh.
Man hört halt auch Blackie zweimal genau das gleiche kriegt im Hintergrund. Echt? Das ist tatsächlich ein Sprung in der ganzen
Tonspur.
Ich glaube,
das war... Ich habe seine CD einfach nicht mehr ganz im
Ordnung. Nein, ich habe es recherchiert. Also das ist tatsächlich auf der Tonspur drauf.
Ja, aber vielleicht haben sie es nochmal gemastert hinterher.
Ja, das kann
also
sein.
Also ich habe es nicht gehört.
Okay, dann haben die es bei euch wahrscheinlich wirklich einfach nochmal neu.
Ich habe es auch nicht gehört.
Wird ja auch Sinn ergeben.
Ja.
Deswegen kein richtiger Fehler, nur so ein
aber lustig ist.
Lohnt sich,
ja,
nicht,
war lustig.
Lohnt sich ja. Nicht, die Kategorie zu nutzen.
Nee.
Ja gut, dann.
Von Norris bis Kirschkuchen. Die Folgenbewertung.
Anna hat mich zu starten.
Ja, ich kann gern starten. Also ich habe die Folge ja schon was länger nicht mehr gehört, habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Und ich habe sie irgendwie, ja, nicht so gut erwartet, wie ich sie jetzt eigentlich fand, bin ich ehrlich. Also das ist für mich ein absolut solider Strandtag. Das ist eine 2, weil, also ich hatte halt einfach Spaß an diesen ganzen kleinen doofen Witzen, die da drin waren. Ich hatte auch Spaß dran, wie Kotter irgendwie versucht hat, die 3 Fragezeichen reinzulegen. So an sich, die Storyline finde ich auch ganz nett. Das Ende finde ich halt absolut furchtbar, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich diese ganzen komischen Kitsch-Sachen nicht haben kann. Das hätte man halt einfach anders machen können, dass alle einfach nur neidisch sind und da irgendwie random um ihre Frauen kämpfen, obwohl sie gar nicht müssten. Das ist ganz seltsam. Nee, das brauche ich nicht. Aber ansonsten eine Folge, die ich auf jeden Fall nochmal hören würde auch.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch mal einer 2, weil ich finde die Folge wirklich gut. Ich finde, es ist eine ganz andere Geschichte als sonst. Dieser Plot ist was ganz anderes. Der Strand, also ist für mich ein klarer Strandtag, weil einfach dieses GPS Thema, das ist halt was Besonderes, kommt sonst nie. Und ich glaube, ja, die Sachen, die jetzt zu einer 1 fehlen, hast du halt auch schon angesprochen. Aber es ist eine wirklich sehr solide Folge und ich weiß auch nicht, warum ich sie so selten höre und gehört habe. Aber es ist auch schon lange her gewesen bei mir, wie bei dir.
Ja.
Aber ich kann mich da anschließen.
Ich glaube, zu einer 1 hätte jetzt auch noch gefehlt, dieses mit, dass ich nicht ganz mitgenommen wurde auf diese Crush-Story. Das fände ich cool, glaube ich noch.
Irgendwann mal nur eine Folge, wo so richtig nur um. Ja.
Ja, zu einer 1 hätte einiges gefehlt. Erstmal zum Beispiel ein anderes Motiv von dem Verbrecher, würde ich mal sagen.
So. Obwohl ich das irgendwie auch. Ist halt ein anderes Motiv. Also
ja, aber ich fand das also schon übertrieben, dass man dann halt loszieht, Leute brutal in Wasserkessel reinfesselt und knebelt. Und halt auch brutal irgendwelche Scheiben kaputt macht, da Sachen klaut und weiß ich, Leute noch einschüchtert.
Und Lexington hatte ja auch eigentlich gar nicht so viel damit zu tun.
Nee, der wurde halt brutal überwältigt und ohnmächtig
geschlagen. Der wurde überwältigt, weil Skull sich dann zeigen wollte, wer der Chef im Ring ist.
Ja.
Aber das war schon auch crazy. Also ich hätte es Rodman nicht zugetraut, das stimmt schon. Also ja. Er wirkt anders
und
eigentlich.
Und der tauchte so selten auf, man konnte halt überhaupt nicht so wirklich jetzt miträtseln. Also man, klar, wenn man halt die ganzen Hinweise hatte, schon. Aber diese Person, Samuel Rodman, die war am Anfang kurz hat 3 Sätze gesagt, die war irgendwann in der Mitte nochmal für einen Satz oder so da und dann kam der auch nie wieder, erst am Ende wieder.
Das heißt, war nur am Ende.
Ja, in dem Anfang war der aber auch kurz im Hörspiel.
Ja, der mit war, glaube ich, einmal noch kurz
bei seiner gelobt.
Frau.
Der hat
stimmt, doch gelobt. Stimmt, einmal, bis später, Schatz, und dann kam er wieder und dann geküsst. Ja, stimmt, da war ja was.
Deswegen, also ich gebe dem Ganzen mal eine Fahrradtour zum Strand. Das ist eine 3+, weil das kann man gut hören, kann man auch gut lesen. Damit Bob und Kotter, das ist einfach eine sehr gute Szene, sehr lustig. Aber insgesamt fehlt da halt auch ein bisschen. Das ist jetzt nicht die spannendste Folge. Also jetzt, da gruselt man sich nicht. Es ist jetzt nicht so actiongeladen, außer mit dem Hubschrauber, wo die da irgendwie rumfliegen. Deswegen, es ist eine lustige, gute Folge, aber es ist eine 3+.
Kann ich verstehen. Aber ich find's besser.
Dann drehen wir jetzt einen Zufallsgenerator, würde ich sagen.
Oh ja. Yeah.
Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle. Der Zufallsgenerator.
Ich walte meines Amtes. Und drehe den Zufallsgenerator, beziehungsweise drehen ist jetzt keine Zahl, also kein nichts, was sich dreht.
Ja, bei mir dreht sich gleich auch was.
Ich komme bei der 73 raus.
Die 73. Ich glaube, ich habe gerade eine richtig schlimme, nackte Hand am Fenster gesehen von außen. Kann das sein?
Eine schlimme, nackte Hand, das klingt jetzt viel dramatischer, als es ist.
Eine leuchtende, schimmernde, weiße Hand, die nachts ans Fenster schlägt.
Meinst du den Poltergeist?
Ja. Ein Zimmermädchen, das irgendwie mit Tassen in der Ecke steht und wirft. Also, es kann nur der Poltergeist sein. Spoiler doch nicht alles.
Ja, wir sprechen über Poltergeist. Da haben wir ja auch ganz krasse Insights bekommen.
Oh ja, wir können da richtig gut
aus dem Podcast. Ich glaube, man kann es jetzt auch erwähnen, dass es damals die Folge war, weil ich glaube, das ist jetzt auch ein offenes Geheimnis, dass der Poltergeist damals im Bobcast war. Und ich glaube, sind die noch auf Tour? Ich glaube, die sind mittlerweile durch, ne?
Die sind durch. Die waren im Mai, glaube ich, durch.
Ja.
Von daher, dann ist er eh entspannt. Dann
die richtige Bobcast-Folge kommt ja auch dieses Jahr oder spätestens irgendwann Januar oder Februar nächstes Jahr mit dem Poltergeist.
Muss ich aber auch ehrlich sagen, ich glaube, ich habe davon auch viel schon wieder vergessen, was sie da erzählt haben an coolen Sachen. Auch.
Trotzdem können wir bestimmt gleich drüber, reden. Das ist, bin ich optimistisch. Ja, dann gute Stunde voll gemacht.
Ja, ist doch gut.
Solide. Nicht zu lang, nicht zu kurz.
Perfekt.
In diesem Sinne. Bis nächste Woche.
Au revoir.
Jo.
Schaltet den Verstärker ein. Die 3 Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.